aus dem Heiligen Koran, die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Ratr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 4. November 2024, gleich dem 14. Aban 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe in Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Wir haben die Sura 48 bis zum Vers 13 besprochen und schlagen den Koran erneut bei dieser Sura auf. Diese Sura heißt Fath, das bedeutet Sieg. Der Vers 14 lautet:
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
Und Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er vergibt, wem er will, und er straft, wen er will. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Bei den vorherigen Erläuterungen ging es um die Heuchler. Diejenigen nämlich, die im Herzen ungläubig waren und nur nach außen hin so taten, als wären sie Muslime. Gott lässt im obigen Vers alle und auch sie wissen, dass er vergebend und barmherzig und jeden gnädig ist, der sein vorheriges schlechtes Verhalten bereut und Umkehr macht. Aber es gibt Leute, die halten an ihrem falschen Weg fest und sind eigensinnig gegenüber Recht und Wahrheit. Damit aber schließen sie sich selber von der Barmherzigkeit Gottes aus und sie werden die angemessene Strafe für ihr schlechtes Tun erhalten. Zu Beginn des Verses 14 wird als erstes die absolute Herrschaft Gottes über die Daseinswelt hervorgehoben, damit keiner denkt, er könne der Allherrschaft Gottes entkommen oder etwas anderes durchsetzen als das, was sein Wille ist. Folgendes können wir uns einprägen. Erstens, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes steht über seinem Zorn. Solange jemand sich nicht durch seine eigenen Taten selber die Eignung für den Empfang der göttlichen Barmherzigkeit raubt, wird er Gottes Barmherzigkeit erfahren können. Zweitens, um Rettung zu finden, muss der Mensch sich sowohl fürchten als auch hoffen. Laut dem göttlichen Konzept zur Charakterveredelung des Menschen soll er zwischen Furcht und Hoffnung zubringen. Auf diese Weise wird verhindert, dass er sich etwas auf seinen guten Taten einbildet und selbst herrlich wird oder dass er wegen schlechter Taten völlig resigniert. Mit anderen Worten, der Mensch soll sowohl auf die göttliche Güte hoffen, als auch sogleich den Zorn Gottes fürchten. Wir sollten uns den nächsten Vers anschauen. In diesem Vers 15 der Sura 48, Fath, spricht Gott:
سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
Diejenigen, die zurückblieben, als der Prophet nach Mekka zog, werden, wenn ihr nach Khaybar loszieht, um Erobertes einzusammeln, sagen: Lasst uns euch folgen, indem sie Allahs Wort abändern wollen, der verboten hat, dass diese Verweigerer an dem nächsten Siegeszug und den dabei eroberten Gütern teilhaben. Ihnen sag: Ihr werdet uns nicht folgen, so hat Allah schon zuvor gesprochen. Dann werden sie sagen, nein, Gott hat uns das nicht verboten, vielmehr beneidet ihr uns. Aber nein, sie verstehen ja nur wenig. Heuchler sind Opportunisten. Droht eine Gefahr, ziehen sie sich unter verschiedenen Argumenten zurück und entziehen sich ihre Pflichten. Doch wenn immer sie das Gefühl haben, dass es zu ihren Gunsten ist, tauchen sie wieder auf, um nicht leer auszugehen. Der historische Hintergrund des obigen Verses war wie folgt. Auf der Rückkehr aus Hudaybiyah gab Gott dem Propheten im Voraus frohe Kunde von dem späteren Sieg in Khaybar und untersagte denjenigen die Teilnahme an diesem Gefecht, die sich vorher davor gedrückt hatten, den Propheten nach Hudaybiyah zu begleiten. Doch als die Muslime sich dann auf den Weg nach Khaybar machten, baten diese Leute, angeblich um ihr Versäumnis wieder gut zu machen, sich dem Propheten und anderen Muslime anschließen zu dürfen. Sie hofften nämlich, dass sie dann an den Teil haben werden, was bei dem dortigen Sieg den Muslimen in die Hände fallen würde. Doch der Prophet handelte so, wie Gott es ihm befohlen hatte, und erlaubte ihnen nicht die Teilnahme an diesem Feldzug. Diese Opportunisten sahen jedoch nicht ein, dass sie selber schuld an dieser Situation sind und machten sogar den anderen Vorwürfe, sie würden ihnen die Teilhabe an dem Erbeuteten nicht gönnen. Wir sollten uns vor Augen halten. Erstens, denjenigen, die bei Gefahr und Härten ihre Pflichten gegenüber der Gesellschaft versäumen, sollte ein Teil der allgemeinen Dienstleistungen gestrichen werden, um auf diese Weise dem Opportunismus in der Gesellschaft einen Riegel vorzuschieben. Zweitens, in schwierigen Zeiten wird deutlich, wer es ehrlich meint, wenn er sagt, er sei Muslim und befolge die Gebote Gottes. In diesen Zeiten zeichnet sich umgekehrt ab, wer den Glauben nur heuchelt. Drittens. Fürchtet euch nicht vor den Verleumdungen der Heuchler. Sie werfen den Gläubigen etwas vor, um sich von ihren eigenen Verstößen freizusprechen. Es folgt der Vers 16 der Sura 48, Fat.
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
Sag zu den arabischen Beduinen, die sich widersetzten, ihr werdet bald zu einer Begegnung mit Leuten gerufen werden, die eine starke Gewalt besitzen, gegen die ihr kämpfen sollt. Es sei denn, dass ihr sich ergeben, wenn ihr gehorcht, gebt Allah euch schönen Lohn. Wenn ihr euch jedoch abkehrt, wie ihr euch zuvor abgekehrt habt, wird er euch mit schmerzhafter Strafe strafen. Im Anschluss an den vorherigen Vers 15, in dem den Heuchlern die Bitte zur Teilnahme am Sieg in Chaibar abgeschlagen wurde, heißt es nun inhaltsmäßig im obigen Vers 16, gerichtet an sie: Wenn ihr wirklich euer vorheriges Versäumnis bereut, dann könnt ihr demnächst eure Aufrichtigkeit in einem schwierigen Gefecht zeigen. Gott lässt euch diese Möglichkeit offen und wird euch dann das Vergangene verzeihen. Allerdings sollt ihr bei dieser Schlacht keine Beute erwarten und ihr werdet den Kriegsschauplatz nicht betreten, um etwas zu erbeuten. Aber ihr werdet von Gott belohnt werden und den Lohn erhalten, den Gott denen, die für seine Sache kämpfen, beschert. Wenn ihr jedoch auch auf dieser Arena euch erneut dem Befehl Gottes und seines Propheten widersetzt, so müsst ihr mit einer harten Strafe rechnen. Wir können uns noch folgende Punkte klar machen. Erstens. In der islamischen Gesellschaftsordnung sollten wir einen Weg zur Wiedergutmachung für die Gegner offen lassen und sie nicht für immer boykottieren. Zweitens. Wir sollten nie den Feind unterschätzen und denken, wegen vergangener Siege würden wir auch in Zukunft immer der Sieger sein. Denn es ist gut möglich, dass der Feind aufrüstet und mächtiger als zuvor auf der Szene erscheint. Drittens. Die Verteidigungsmacht der Muslime muss so groß sein, dass der Feind gezwungen ist, sich zu ergeben und die Niederlage zu akzeptieren. Viertens. Ziel der Teilnahme am bewaffneten Dschihad ist die Befolgung des göttlichen Befehls und der Order des Propheten, und es geht nicht etwa um Expansion und Vorherrschaft über die anderen. Wahre Kämpfer auf den Wege Gottes wollen nicht mehr und nicht weniger als Gottes Wohlgefallen erzielen und sich vor seiner Strafe hüten.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bomdad Falohati mit dem Titel Chashma Yene, das heißt Augen wie Spiegel.
تازه شو مثل نسیم آهنگ صحرا کن بیا رود باش از خود رها شو قصد دریا کن بیا از حصار تن گذر کن بگذر از تردی های آسمانی را تمنا کن بیا برآور شور برپا کن
کن بیا. از کران تا بی کران آسمان پرواز کن، هر کجا خورشید سر زد رو به آنجا کن بیا. برابر شور برپا کن بیا، از کران تا بی کران آسمان پرواز کن، هر کجا خورشید سر زد رو به آنجا کن بیا. شو مثل نسیم آهنگ صحرا کن بیا، رود باش از خود رها شو قصد دریا کن بیا، از حصار تن گذر کن بگذر از تردید، زهای آسمانی را تمنا کن بیا.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi von gestern bis heute.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم.
Liebe Hörerfreunde, diese Zeilen des großen iranischen Dichters Abulqasim Ferdowsi haben uns in vielen Beiträgen der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute begleitet und auch diesen nun letzten Teil dieser Beitragsserie eingeleitet.
Der Dichter will uns mit diesen Versen sagen, dass er mit vielen Mühen in mehr als der Hälfte seines Lebens die aus alten Zeiten überlieferten iranischen Mythen, Sagen und Geschichten gesammelt und in poetische Form gebracht hat und er sich damit die Farsi-Sprache praktisch unsterblich machte.
Vor rund 1000 Jahren wurde das Buch der Könige oder Shahnameh also vollendet und auch heute hat es immer noch eine große Bedeutung für die Iraner und es ist lebendig geblieben in ihrer Kultur. Denn Ferdowsi hat es in einer Sprache geschrieben, die auch heute noch weitgehend von den Menschen in Iran verstanden wird.
In Im Laufe dieser Sendereihe haben wir dieses große iranische Nationalepos, das mehr als 50.000 Doppelverse umfasst, aus verschiedenen Aspekten beleuchtet. In den letzten Beiträgen wurden auch vergleichende Betrachtungen zu anderen großen Epen der Weltliteratur, wie dem Gilgamesch-Epos, der Ilias oder Odyssee, beziehungsweise zu den darin vorkommenden Hauptdarstellern gemacht.
Als Grund für die Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten in den großen Epen machten die Forscher und Experten auf diesem Gebiet unter anderem die Vermischung der Völker und die gegenseitige Akzeptanz ihrer Mythen und Sagen verantwortlich.
Nachdem wir beim letzten Mal Gestalten wie Siavash aus dem Schahname mit Bellerophon aus der Ilias und Esfandiar mit Achilles verglichen haben, gehen wir heute auf zwei weitere besonders bedeutende Gestalten dieser Epen ein, nämlich Rostam und Odysseus. Denn die Mythenkenner und Epenforscher sehen auch bei diesen beiden vergleichbare Seiten, zum Beispiel gelten beide als unbesiegbar.
Die Geschichte von Odysseus, dem unbesiegbaren Helden aus der Odyssee von Homer, besagt, dass dieser nach dem 10-jährigen Krieg um Troja die Heimreise zu seiner Insel Ithaka antrat.
Er hatte viele Abenteuer zu bestehen und tötet unter anderem Orsiluk, den Sohn der Idomene, weil dieser ihn der Kriegsbeute aus Troja berauben und Odysseus seinem Vater überbringen sollte, damit er dessen Befehlen untersteht. Odysseus war aber in kleinster Weise dazu bereit, sich zu unterwerfen und tötete denjenigen, der ihn dazu bringen wollte.
Auch Rustam, der unbesiegbare Held des Shahnameh, tötet in der Geschichte Rustam und Esfandiar den Boten desjenigen, der ihn unterdrücken und demütigen will, nämlich Esfandiar, den Sohn des König Gashtasp, der verlangt hatte, dass sein Sohn den Rustam mit gebundenen Händen zu ihm bringt.
Weil es für Rustam eine Schande und Schmach gewesen wäre, gefesselt zu werden, war er trotz der Warnung der Astrologen für den Mörder des Esfandiar bereit, mit dem unverwundbaren Prinzen zu kämpfen und ihn zu töten.
Sowohl Odysseus als auch Rustam suchten nach Auswegen und wendeten Listen an, um der Demütigung zu entkommen und ihre Feinde und Widersacher zu beseitigen. Alle beide kämpften mit Dämonen und Ungeheuern. Rustam kämpfte mit dem Dämon Arjang und dem weißen Dämon und tötet diese und Odysseus kämpfte mit dem einäugigen Zyklopen, indem er und seine Gefährten dem Zyklopen mit einer gewaltigen Olivenholzkeule das Auge ausstachen.
Die Epenforscher sehen auch betrachtenswerte Ähnlichkeiten zwischen Rostam und dem griechischen Helden Achilles. Rostam ist stärker als alle anderen Pahlevane des Shahnameh. Er kann alleine gegen alle Pahlevane und Heere antreten und er ist immer Stütze und Halt für die Iraner und setzte allen Königen die Krone aufs Haupt und selbst Könige wie Kekavus beugen sich vor ihm.
Achilles ist der stärkste Held aus der Ilias. Sein Gebrüll schlägt die sieggewohnten Soldaten von Troja in die Flucht und der schafft es, allein gegen ganze Heere zu kämpfen und Hektor, den Helden von Troja, zu töten. Die Mutter von Achilles kündigt ihm an, dass wenn er Hektor tötet, er selber auch nicht mehr lange zu leben hat. Aber Achilles will sich für den Tod seines engsten Freundes Patroklos, der durch die Hand Hektors starb, rächen. Er hat kein anderes Ziel mehr als den Tod Hektors vor Augen. Rustam erfährt durch den mythischen Vogel Simurgh, dass wenn er Esfandiar tötet, ihm Unheil bevorsteht.
Thank you. Die Gemeinsamkeiten von Rostam und Achilles sind, dass beide mit den tapfersten und stärksten Pahlevanen kämpfen und mythische Wesen ihnen hilfreich im Kampf gegen große Helden zur Seite stehen. Auch sind sie beide siegreich. Der Zentaur oder Kentaur, Chiron oder Chiron, gibt Achilles seinen Eschenholzspeer, mit dem dieser den trojanischen Helden Hektor tötet.
Und Rustam erfährt durch Simor, wie er mit einem Doppelpfeil aus Tamariskenholz den Esfandior besiegen kann. Denn nur an den Augen war der unverletzbare Esfandior tödlich zu treffen.
Hektor trug im Kampf mit Achilles eine prächtige Rüstung, die von den Göttern gefertigt worden und er deshalb vor jeglicher Verletzung geschützt war. Allein eine Stelle seines Körpers war verletzbar, und zwar war es die Stelle, wo das Schlüsselbein den Hals von den Schultern trennt. Achilles, der in großer Wut wegen des Todes seines Freundes Patroklos war, stieß den Eschenholzspeer an genau dieser Stelle ein und tötete somit den trojanischen Königssohn und Helden Hektor.
Gesagt werden sollte aber, dass der Rustam des Schahnameh nur diesbezüglich Ähnlichkeit mit Achilles aus der Ilias hatte, da beide die als unverwundbar geltenden Helden töteten. Denn andererseits unterschieden sie sich stark in ihrem Charakter. Achilles hatte sich wegen Streitigkeiten mit dem griechischen Heerführer Agamemnon aus dem Kampf um Troja zurückgezogen und hoffte, dass seine Leute die Schlacht gegen Troja verlieren, damit sie sein Fehlen im Kampf zu spüren bekommen. Aber Rustam war im Gegensatz zu Achilles immer Stütze und Zuflucht für die Iraner.
Andererseits wird von den Epenforschern auch Hektor mit Rustam verglichen, denn dieser kämpfte tapfer und opferte sich für sein Volk und sein Land, obwohl er wusste, dass der Untergang Trojas von den Göttern beschlossen war.
Auch Rustam wusste, dass egal ob er gefesselt zum König gebracht wird oder mit Esfandior kämpft, er ein unglückliches Schicksal haben wird. Aber er dachte, es ist besser, im Kampf gegen Esfandior ehrenhaft zu sterben. Er stellte sich also ähnlich wie Hektor den übernatürlichen Kräften des Schicksals. Wenn er auch über sein Schicksal wusste, so war er doch nicht bereit, ein ruhmreiches Leben und einen ehrenhaften Tod einzutauschen gegen ein Schicksal, das ihn gefesselt zum Hof von König Jastos bringt, wo er letztendlich getötet wird.
Beiden Helden werden auch übermenschliche Kräfte nachgesagt, wie zum Beispiel, dass sie große Felsbrocken aufheben und von sich schleudern konnten. Ein Beispiel für Rustam ist, dass er einen großen Felsbrocken, den Bahman, der Sohn des Esfandiar, aus einer Anhöhe auf ihn warf, von sich abwehren und wegschleudern konnte.
Bei Homer heißt es, Hektor habe einen Felsbrocken, den zwei der stärksten Männer seiner Zeit nur mit Mühen vom Boden aufnehmen und auf ein Pferdegespann legen konnten, ganz alleine und ohne jegliche Anstrengung aus weiter Entfernung vor die Tore der Achäer werfen können.
Abschließend wollen wir jetzt noch einen Vergleich der Schicksale der mythischen Gestalten Saal und Ödipus vornehmen, deren Bedingungen in ihrer Kindheit und beim Aufwachsen ähnlich waren.
Saal, der spätere Pahlevan Irans, wurde aufgrund der weißen Haare, die er schon bei seiner Geburt hatte, von seinem Vater Sam, der dies als böses Omen ansah, im Elborsgebirge ausgesetzt. Aber der mythische Vogel Simur nahm Saul mit in sein Nest und zog ihn mit seinen eigenen Jungen groß. Jahre später träumte Sam, der Vater von Sal, dass ein Mann aus Indien ihm die gute Nachricht bringt, dass sein Sohn lebt und gesund ist. Mit seinen Heerführern machte er sich daraufhin ins Elburz-Gebirge auf, wo Simur diese erspähte und Sal mitteilte, dass sein Vater gekommen ist, um ihn abzuholen. Er nahm Sal und brachte ihn an den Fuß des Gebirges zu seinem Vater.
Die Geschichte der griechischen Sagengestalt Ödipus lautet in etwa folgendermaßen. König Laios von Theben und seine Frau Lokaste blieben lange Zeit kinderlos. So machte sich der König auf zum Orakel von Delphi, wo er vom Fluch des Königs Pelops erfuhr, dessen Gastfreundschaft er missbraucht hatte. Der Fluch besagte, dass wenn er einen Sohn zeuge, dieser den Vater erschlagen und die Mutter ehelichen werde.
Tatsächlich wurde König Laios und seiner Frau ein Sohn geboren, dem sie wegen des Fluches die Füße durchstachen und zusammenbanden, um ihn so im Gebirge auszusetzen. Der beauftragte Hirte aber hatte Mitleid und gab das Neugeborene einem vorüberziehenden Hirten aus Korinth, wodurch das Kind zu König Polybos gelangte. Da dessen Gemahlin kinderlos geblieben war, nahmen sie das Findelkind an und nannten es wegen seiner geschwollenen Füße Ödipus, was so viel bedeutet wie Schwellfuß. Als Ödipus erwachsen wurde, erfuhr er über das Orakel und den Fluch und wollte seinem Schicksal entfliehen. Er ging unbewusst zurück an seinen Geburtsort Theben und es erfüllte sich der erste Teil der Prophezeiung. Er tötete seinen ihm unbekannten Vater, König Laios von Theben. Später wurde ihm dann die Witwe des Königs, also in Wahrheit seine Mutter, als Belohnung dafür, dass er das Rätsel der Sphinx löste, zur Frau gegeben und er wurde zum König.
Wir danken Ihnen, liebe Hörerfreunde, die Sie uns bei der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute, die wir anlässlich der 1000-jährigen Vollendung des Schahname des großen iranischen Dichters Ferdowsi im Jahr 2010 zusammengestellt haben, begleiteten und wünschen Ihnen allen eine gute Zeit.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Shurangis.
زمینی خود که باشد با قبارش آم آم آم آم زمینی خود که باشد با قبارش زمین و چرخ و دریا زمین و چرخ و دریا بگردان بگردان بگردان بده بده می بده بگر ننوشم بر سرم ریز بر سرم ریز وگر می تو نگفتم ماجرا کن ماجرا کن
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte. In unserem dieswöchigen Programm, liebe Hörerfreunde, sprechen wir darüber, wie Imam Sajjad die Rechte der Minderheiten sieht. Die Begriffe Bevölkerungsmehrheit und Minderheiten geht darauf zurück, dass es auf der Welt verschiedene Überzeugungen und zudem Rassen und Sprachen gibt. Der Ausdruck Minderheiten wird heute vor allem für die Bevölkerungsteile einer Gesellschaft verwendet, die sich von der Mehrheit der Bürger unterscheiden. Das heißt, sie weisen allgemeine, religiöse oder sprachliche Besonderheiten auf. Bei einer Betrachtung der zwischenmenschlichen Beziehungen aus der Sicht des Islams stellen wir fest, dass der Islam die Gesellschaft nicht nach ethnischer Zugehörigkeit und Rasse in Gruppen einteilt. In der universellen Ideologie des Islams sind Glaube und getroffene Vereinbarung Maßstab für die Unterscheidungen. In den muslimischen Ländern können die Anhänger anderer göttlicher Religionen sich, obwohl sie eine Minderheit darstellen, der Gesellschaft anschließen und aufgrund eines beidseitigen Vertrages mit den Muslimen mit ihnen eine gemeinsame Nation bilden. Der Islam zeichnet sich dadurch aus, dass er seine Überzeugungen nicht den anderen aufzwingt. Der Prophet des Islams erklärte die Lehre dieser Religion und ihre Grundsätze und stellte es dann den anderen frei, sie anzunehmen. In der Sure Kafirun, Sure 109, erhält er von Gott die Anweisung zu den Nichtmuslimen mit Nachdruck wie folgt zu sagen: Ich verehre nicht, was ihr verehrt, und ihr verehrt nicht, was ich verehre. Die Sure schließt mit den Worten: Ihr habt eure Religion und ich die meine. Aufgrund des Korans glauben die Muslime an alle Propheten, die vor Hazrat Muhammad von Gott ausgesandt wurden, und sie glauben an deren Schriften. In allen diesen Propheten sehen sie auserwählte, rechtschaffene Diener ihres Herrn, achten und ehren sie. Daher achtet der Islam die Rechte der anderen Religionen und fordert die Einhaltung der menschlichen Moral. Der Islam verwendet besondere Ausdrücke für die Anhänger der anderen Gottesreligionen wie Ahle Kitab, die Schriftbesetzer, oder Muahid, Bündnispartner, und Ahle Zimmah. Die islamische Regierung hat die Pflicht, die Menschenrechte für alle, die ihrem Schutz unterstehen, zu garantieren. In seinen Anweisungen an Molek Ashtar hat Imam Ali gesagt: Die Menschen bestehen aus zwei Gruppen. Entweder sie sind deine religiösen Glaubensbrüder oder sie sind dir hinsichtlich ihrer Erschaffung gleichgestellt. Genauso wie du möchtest, dass der Herr dich milde und nachsichtig behandelt, behandle auch sie milde und gütig.
Als Imam Ali das Kalifat über die Muslime akzeptierte, sah er einmal einen alten, blinden Mann auf der Straße. Er fragte, wer dieser Mann sei. Seine Getreuen sagten, er ist ein Christ, der, als er noch jung war und sehen konnte, gedient hat. Da sagte Ali: Ihr habt ihn zur Arbeit herangezogen, als er noch jung war, und nun, da er alt geworden ist und nicht mehr arbeiten kann, gebt ihr ihm nicht das, was ihm zusteht. Dann gab er Anweisung, dass dem alten Mann aus der Volkskasse der Muslime, dem Beitul Mal, der Lebensunterhalt zu zahlen sei. An Angesichts des Wertes, die der Islam allen Bürgern der Gesellschaft beimisst, hat sich Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, auch über die Rechte der Nichtmuslime, die in der islamischen Gesellschaft leben und an ihrer eigenen Gottesreligion festhalten, geäußert. Diese Bürger der islamischen Gesellschaft werden Ahle Zimme genannt. Sie zahlen eine bestimmte Steuer und niemand darf ihre Rechte verletzen. Imam Sajjad über ihr Recht: Das Recht der Ahle Zimme besteht darin, dass du das, was Gott von ihnen annimmt, akzeptierst und den Zimme-Vertrag, den Gott für sie vorgesehen hat, einhältst. Behandle sie entsprechend der Anweisung Gottes und hüte dich davor, sie ungerecht zu behandeln, denn sie stehen im Schutz Gottes und seines Propheten. Der Prophet hat gesagt: Wer einen Bündnispartner schlecht behandelt, dem bin ich ein Feind. Seid also gottesfürchtig. Ein wichtiger Punkt, auf dem Imam Sajjad hinweist, ist die Wichtigkeit der Vertragstreue und der Beachtung des Bündnisses, welches mit den Besitzern der Schrift, den Anhängern anderer Gottesreligionen, geschlossen wird. Im nächsten Programm werden wir noch mehr dazu bringen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.